Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler. Guten Tag. Kultur und ihre Wechselwirkungen mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigen uns heute. Natürlich, könnte man sagen, denn die sind ja Thema von Künstlerinnen und Künstlern, aber sie haben auch Auswirkungen auf deren Arbeit und im Augenblick ganz besonders. Über beides berichten wir. Über einen Abend für den ukrainischen Regisseur und Autor Oleg Senzow in Dortmund zum Beispiel, der dann doch ein Abend mit ihm wurde. Über die Folgen der Kolonisierung für die Gesellschaften in Afrika und Asien heute und zuerst über die Folgen der schwierigen Lage im Nahen Osten für die Kultur im Iran. Von dort kommen ja jeden Tag neue Nachrichten, aktuell die, dass der Absturz der ukrainischen Verkehrsmaschine kein Unfall war, sondern sie von Revolutionsgarden versehentlich abgeschossen wurde und dass es nun gerade im Augenblick Proteste gibt im Iran gegen die eigene Führung. Der Druck aufs Land ist groß. Die Vereinigten Staaten haben mit der Kündigung des Atomwaffenvertrags Sanktionen verhängt, sodass der Iran kaum mehr Handel treiben kann. Der Linguist Arya Adli ist Professor für romanische Sprachwissenschaft an der Universität in Köln, hat persische Wurzeln und ist immer wieder zu Forschungszwecken im Iran. Er war auch dort, als das US-Militär den iranischen General Qasem Soleimani tötete. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, was die wirtschaftliche Lage und die internationale Isolierung für das geistige Leben im Iran bedeuten.
Also es wirkt sich verheerend aus. Man unterschätzt hier, weil man einfach nicht vor Ort ist, wie sehr die Menschen dort vor Ort verarmen. Also um das vielleicht mal ein bisschen vor Augen zu führen, bevor die Sanktionen wieder in Kraft gesetzt wurden durch die amerikanische Regierung, hatte ein Gymnasiallehrer in Iran ein monatliches Einkommen von umgerechnet vielleicht 520, 530 Euro. Das ist nicht viel, die Lebenshaltungskosten sind auch ein bisschen weniger dort, aber man kam irgendwie über die Runden. Jetzt, heute ist es so, dass der gleiche Gymnasiallehrer nur 200 Euro zur Verfügung hat, um seine Familie zu ernähren. Und das reicht vorne und hinten nicht. Man muss die existenziellen Bedürfnisse erfüllen. Und was bleibt dann noch für Kultur?
2015, nach dem Abschluss des Atomwaffenvertrags, gab es sowas wie eine Aufbruchstimmung im Iran. Wie zeigte sie sich?
Sie zeigte sich durch so eine Lebendigkeit, durch so einen Optimismus. Also ich bin ja regelmäßig für meine Forschungsarbeit in Teheran, an der Universität Teheran, und verpasse auch nie die Gelegenheit, so oft ich kann, dort ins Theater zu gehen, so oft ich kann, dort ins Konzert zu gehen. Und man konnte dort so etwas Vibrierendes geradezu mit den Fingern aufsaugen. Und dieses Vibrierende zeigt sich darin, dass die Menschen sehr wohl immer auch kritisch sind, auch immer versuchen, bis an die Grenze dessen, was man künstlerisch oder gesellschaftlich seinem Publikum zumuten kann, dort auch auf die Bühne zu bringen. Und das energisiert die Menschen. Das gibt denen so ein Stück weit auch eine Lebendigkeit. Das merkt man auch im Publikum. Jetzt, wenn man im Iran ist, überwiegt, finde ich, ein Pessimismus. Es überwiegt, ja, eine Frustration. Es überwiegt dieser Eindruck, man hatte eigentlich alles versucht, auch mit den Verhandlungen, und es hat trotzdem nicht geklappt.
Was hat das für Auswirkungen aufs Kulturleben? Eintrittskarten offenbar können sich nicht mehr alle leisten, genau, für kulturelle Veranstaltungen. Gibt es deswegen auch weniger oder hat sich möglicherweise auch der Diskurs verändert, weil man durch den Druck von außen jetzt eher zusammensteht und nicht mehr so kontrovers diskutiert?
Also es ist auf jeden Fall erstmal so, dass sich einfach viel weniger Menschen die Eintrittskarten leisten können. Das ist das eine. Das andere ist, dass man merkt, dass die Vielfalt im Diskurs und auch die gesellschaftliche Lebendigkeit einfach reduziert wird. Die Gesellschaft dort wird leider in einen Kriegszustand hineingezwungen. Und da entsteht eine Verteidigungshaltung und ein, was die Amerikaner Rallying Around the Flag-Effekt nennen. Man versammelt sich um einen Konsens, von dem auch eigentlich die meisten überzeugt sind, nämlich, das wäre eine riesengroße Ungerechtigkeit, wenn jetzt zusätzlich zu dem wirtschaftlichen Druck auch noch militärische Aktionen durchgeführt werden oder mehr militärische Aktionen durchgeführt werden. Und man möchte das nicht. Und ein anderer Diskurs, der gerät einfach in den Hintergrund. Und ja, und da geht auch wirklich die Kultur, die leidet darunter.
Im Augenblick versuchen die Europäer, eine neue Verhandlungslage herzustellen, auch ein bisschen zu entspannen, für Gespräche zu sorgen. Wenn Sie aus dem Iran sich die Situation vorstellen, Da gibt es dann auch die Bereitschaft, einen diplomatischeren Weg zu gehen. Kommt man da wieder auf eine Gesprächsbahn?
Aus der Sicht, denke ich, der Menschen, die ich dort kenne, ist der größte Wunsch, dass zumindest die Europäer, die Unterzeichnerstaaten von dem Atomabkommen, mehr dafür tun, dass der wirtschaftliche Benefit, den man sich erhofft hat, bei den Menschen ankommt. Heute erleben wir ja auch oder in den letzten Tagen nochmal einen Schockzustand. Wir haben ja diesen dramatischen Flugzeugabschuss hier erlebt. Ich denke, es wäre jetzt der Moment des Innehaltens, dass man da nochmal einen friedlicheren Weg geht. Ich denke, das ist auch etwas, was sich die Menschen vor Ort sehr, sehr wünschen.
Der Linguist Arya Adli über die Folgen der Sanktionen für die Kultur und den politischen Diskurs im Iran. Von dort in die Ukraine, ein weiteres aktuelles Krisengebiet und durch den Abschuss des Flugzeugs auch verbunden mit dem im Iran, mit der Krise im Iran. Ein Land hin und her gerissen zwischen Europa, mit dem es sich assoziieren wollte, und Russland, das das verhindern wollte. Der Regisseur und Autor Oleg Senzow hat sich 2013 in der Maidan-Bewegung für die Assoziation mit Europa engagiert und gegen die russische Annektierung der Krim. Wegen Terrorismus wurde er in Russland zu 20 Jahren Straflager verurteilt. 140 Tage lang war er im Hungerstreik, auch während der Fußball-WM in Russland. Das Europaparlament verlieh ihm 2018 den Sacharow-Preis für Menschenrechte. Das Engagement international, Künstlerinnen und Künstler für ihn, von Künstlerinnen und Künstlern für ihn war groß. Und es sollte sich fortsetzen an einem Abend in Dortmund, am gestrigen Abend. Daran konnte er aber nun selbst teilnehmen, denn im September wurde Oleg Senzow entlassen. Es wurde ein emotionaler Abend. Christiane Enkeler war dabei.
Bitte einen ganz großen Applaus für Oleg Senzow.
Als die Moderation Oleg Senzow zu Beginn der Veranstaltung ankündigt und auf die Bühne bittet, stehen viele Menschen für einen Achtungsapplaus auf. Das Domizil in Dortmund, sonst ein Ort für Jazzveranstaltungen, hat sich für das Literaturhaus geöffnet. Rund 200 Menschen sind gekommen. Der Saal ist damit gut gefüllt. Viele hier, das kommt bei Fragen ins Publikum heraus, haben ihre Kindheit in der Ukraine verbracht, sprechen ukrainisch, lachen, bevor die Übersetzung vom Podium kommt, oder übersetzen gleich mit. Mehr als 3,5 Stunden wird dieses Publikum seine ukrainischen Autoren feiern und still den Texten lauschen und der Musik von Vadim Neselowski. Dieses Stück heißt Odessa Hauptbahnhof. In 2013 hat Oleg Senzow die Arbeit an einem Film unterbrochen, um sich auf dem Maidan zu engagieren und dann auf der Krim. Dass Oleg Senzow für sehr viele Menschen eine große Hoffnung darstellt, ist im Saal deutlich spürbar. Fünf Jahre, sagt Oleg Senzow im kurzen Interview vor der Veranstaltung, hatte er keine Möglichkeit, die Politik in der Ukraine zu beobachten oder über sie zu sprechen. Jetzt, nach 5 Jahren, sehe er wenig Änderung. Es gebe einen neuen Präsidenten und eine neue Regierung, aber es sei noch nicht klar, wie die Sache sich entwickle. Senzow, der auf der Krim geboren wurde, lebt jetzt in Kiew, nach 5 Jahren wieder vereint mit seinen Kindern, 15 und 17 Jahre alt. Russland sieht die Halbinsel als sein Territorium an und lässt den Filmemacher nicht einreisen. Aber auch wenn es nicht so wäre, sagt Senzow, würde er nie die Halbinsel besuchen, solange Russland dort regiert. Er möchte sich weiter engagieren und Öffentlichkeitsarbeit für die Ukraine machen. Seine Zeit auf dem Podium nutzt er wesentlich, um auf andere politische Gefangene aufmerksam zu machen, von denen es jetzt, trotz aller Austausche, mehr gebe als zur Zeit seines Hungerstreiks 2018.
Und ich weiß genau, dass ich auch in Zukunft nicht schweigen werde.
Der Schauspieler Daniel Berger liest aus einer Kurzgeschichte Senzows. Als Kind hatte der Autor beobachtet, wie ein Junge mit Down-Syndrom von einem dritten Jungen erst zu einer Dummheit angestiftet und dann beschuldigt wurde. Er hatte geschwiegen und will das nie wieder tun. Die Kurzgeschichte Krankenhaus ist veröffentlicht in einem Buch, in dessen Vorwort steht, man könne hier nachlesen, wie der Autor zu dem furchtlosen Menschen wurde, der er heute ist. Auf der Bühne zeigt Senzow selbst sich wortkarg, zurückhaltend. Er sagt wenig, aber das Publikum lacht oft sofort. Die Menschen wärmen sich an seinen Worten wie an einem Lagerfeuer. Man merkt, dass er wichtig ist für sie. Ein Mensch, sagt Sentsovs ukrainischer Schriftstellerkollege Serhii Jadan auf der Bühne, ein Mensch, der in unmenschliche Verhältnisse gerate, beginne häufig selbst unmenschlich zu werden. Ein Krieg gebe viele Gelegenheiten, sich schwach zu zeigen und schlechte Gewohnheiten zu offenbaren. Aber er ließ auch die Chance, menschlich zu bleiben, eine richtige Seite zu wählen. Ob er Worte als Waffe sehe, wird Jadan gefragt. Nein, sagt er. Aber es sei ihm wichtig, verstanden zu werden. Zusammengehörigkeit sei wichtiger als das Gefühl einer Waffe. Alle seine Tätigkeiten gäben ihm das fantastische Empfinden, zu seinem Land und zu der Geschichte seines Landes dazuzugehören. Фантастичне, неймовірне відчуття того, чим живе моя країна сьогодні. Odessa Hauptbahnhof könne auch am Dortmunder Bahnhof spielen, meint die Moderation nach dem Musikstück von Neselowski. Aber der Abend des Literaturhauses ist ein Abend geworden für die ukrainische Identität.
Ein Abend für und mit Oleg Sentsov, organisiert vom Literaturhaus Dortmund. Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch ist das Schwerpunktthema der Denkfabrik des Deutschlandfunks in diesem Jahr. Ein Thema gewählt von den Hörerinnen und Hörern. Mittendrin in der aktuellen Debatte um die Verantwortung der ehemaligen Kolonialmächte, um die Rückgabe von Kulturgütern, aber auch mittendrin in den aktuellen Fluchtbewegungen aus dem Elend zerfallener Staaten in Afrika und Asien. Der Philosoph Christoph Türke sieht in seinem Buch Digitale Gefolgschaft in diesen Bewegungen eine Folge der ersten Dekolonisierung der 1940er Jahre. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was diese folgenreiche und keineswegs positive Dekolonisierung denn ausgemacht hat.
Zunächst ist ja ganz richtig, Dekolonisierung muss man positiv sehen, weil man ja den Zustand des Kolonialismus nicht gutheißen kann. Das ist ganz klar. Nur sobald man hinschaut und fragt, wie ist das passiert, stellt sich sofort der Eindruck her, naja, das ist nicht einfach aus humanitären Gründen geschehen, sondern das ist geschehen, weil die alten Kolonialmächte selber gar nicht mehr die Power hatten, ihre alten Kolonien in traditioneller Weise zu verwalten. Außerdem standen sie in zunehmender Konkurrenz mit der neuen Weltmacht Nummer 1, den USA, die nie Kolonien gehabt hatten und die gerne ihre wirtschaftliche Macht ausdehnen wollten auf die alten Kolonien und daher auch gegen den Kolonialismus waren. Und damit entstand dann der Rückzug aus den Kolonien, das selbstständig machen der alten Kolonien, wozu die alten Kolonialmächte mitgeholfen haben, aber so, dass sie selber dabei die Nutznießer waren.
Ja, Sie vergleichen das interessanterweise mit heutigen Arbeitnehmern, sogenannten Scheinselbstständigen,
genau,
die immer noch
genau
ökonomisch abhängig sind.
Ja, in gewisser Weise ist da das ganze Outsourcing im Weltmaßstab, also das Auslagern von Arbeitskräften, wenn man so will, im Weltmaßstab schon mal vorexerziert worden, ehe das in den hochindustrialisierten Ländern später in Gestalt der sogenannten Deregulierung dann zu einer ökonomischen Strategie geworden ist. Nach dem Motto, lasst sich die Leute doch selber verwalten und sie erbringen uns nur noch Leistungen. Also Verlage stellen dann nicht mehr Lektoren ein, sondern für jedes lektorierte Buch eine Leistung wird entsprechend bezahlt und ansonsten sollen die sich selber versichern, selber organisieren etc.
Also die wirtschaftliche Abhängigkeit bleibt und nur eine politische Freiheit ist da, die dann aber natürlich auch zu einer Scheinfreiheit führt mit all den Folgen, die wir sehen, nämlich mit den zerfallenen Staatssystemen, aus denen dann die Flucht nach Europa erfolgt, in diesen Bereich eben, in dem die Verwaltung noch funktioniert.
Ganz genau so muss man das sehen, weil diese demokratischen Strukturen eigentlich nur dann funktionieren, wenn sie wirklich auch von demokratischer Mentalität erfüllt sind. Und wenn sie nicht selber als Exportgut irgendwo hingebracht werden. Daher dieser Riesenzerfall, von diesen Organisationsformen.
Jetzt war also die erste Welle der Dekolonisierung in den 1940er Jahren, Sie haben das gerade gesagt, ja auch eher ökonomisch bestimmt.
Ja.
Wenn wir heute, auch das haben Sie gesagt, zu Recht die Forderung nach einer Dekolonisierung aber nochmal neu formulieren, was müsste denn gegeben sein, damit das diesmal funktioniert?
Ja. Die Bringschuld bestünde darin, dass man überhaupt erstmal ernst nimmt, die konkrete kulturelle und soziale Lage in den Ländern, in die man diese Strukturen ursprünglich gebracht hat. Dann müsste von den bestehenden Partizipationsstrukturen aus versucht werden, so etwas wie, sagen wir mal, eigene Formen von Demokratie zu entwickeln. Also Demokratie ist ja nicht einfach ein feststehender Sachverhalt, den man hat oder nicht hat, sondern das ist ja selber ein lebendiger Partizipationsprozess, der je nach kulturellen Bedingungen variiert werden muss, wenn man diejenigen ernst nehmen will, die daran irgendwie teilhaben sollen. Ich kann das nur negativ formulieren, indem ich sage, ohne das kann sich da nicht wirklich was ändern, langfristig.
Der Philosoph Christoph Türke über aktuelle Chancen der Dekolonisierung und die strukturellen Hinterlassenschaften der Kolonialmächte in Afrika und Asien. Das Ballett am Rhein in Düsseldorf ist mehrfach mit dem Titel Kompanie des Jahres ausgezeichnet worden. Und es gilt auch als führende Kompanie für die Aufführung der Arbeiten des legendären Choreografen Georges Balanchine. Aktuell hat das Ensemble ein sehr selten gezeigtes Werk des amerikanischen Neoklassikers ausgewählt. Square Dance heißt es. Das ist also amerikanischer Volkstanz, aber zu europäischer Musik. Und zwar von den Altmeistern Antonio Vivaldi und Arcangelo Corelli. Außerdem am dreiteiligen Abend Zeitgenössisches, eine Wiederaufnahme der Reformationssinfonie von Martin Schläpfer, dem Ballettdirektor höchst selbst also, einem Stück, das er 2008 choreografiert hat, und eine Uraufführung von seinem Co-Direktor. Diesmal zu zeitgenössischer Musik aus Island. Symphonic Poem hat Choreograf Remus Shukriana sein neues Stück genannt. Nicole Strecker hat den Abend gesehen, der mit Balanchines Square Dance begeisternd beginnt.
Was muss das Ballett am Rhein geschuftet haben für diese vertragt schöne Luftigkeit? Georges Balanchines Choreografie Square Dance, die er 1957 für das New York City Ballet erfand, mag inspiriert sein vom folkloristischen amerikanischen Paartanz. Doch sie zeigt vor allem den gewaltigen Unterschied zwischen der Volksbelustigung und dem neoklassischen Ballett. Hier Bewegung für alle, da nur für erlesene Virtuosen. Gerade für die Frauen. Auf einem Bein stehen, drauf und runter im Spitzenschuh, rasenschnelle Schrittchen und Pirouetten, dazwischen absolute Ruhe in den Arabesken. Für die Zuschauer ein richtiges Träumchen in Weiß und Himmelblau, in dem aber in jedem Moment die Gefahr spürbar ist. Dieses zarte Choreografiegespinst hier kann auch zum Albtraum für jeden Tänzer werden. Die Kompanie macht das großartig, allen voran das Solistenpaar Orazio Di Bella und Sonja Dvorak, die mit ihrer weiblichen Statur unübersehbar ein kalkulierter Bruch mit dem Klischeebild einer ätherischen Balanchine-Ballerina ist. Nicht nur gewichtlose Athletinnen, auch echte Frauen können heute die berühmte B-Klasse haben und die Ideale der Neoklassik verkörpern. Ein feministischer Triumph in MeToo-Zeiten, in denen es ein patriarchaler Mr. B vermutlich schwer gehabt hätte. Bei Balanchine drängt alles nach apollinischer Klarheit durch geistigtem Körperbewusstsein und Licht. In Teil 2 des Abends dann das Gegenteil. Man sieht so gut wie nichts vom Tanz. Ein trauriges Beispiel, wie vor allem die Kostüme eine Choreografie ruinieren können. Remus Shukriana, seit Jahren die rechte Hand von Martin Schläpfer und mit ihm Direktor des Ballett am Rhein, war für die Uraufführung des Abends zuständig. Er hat sich mutig für zeitgenössische Musik entschieden. Metakosmos der isländischen Komponistin Anna Thorvaldsdottir. Ein Titanenstück mit flirrenden, brodelnden und endlos langsam verlöschenden Klangflächen wie bei Georges Ligeti, in denen sich in Momenten romantische Melodiefragmente herauskristallisieren, fast wie Filmmusik. Alles drängt hier nach der titelgebenden kosmischen Wucht. Und offenbar hat das Kostümbildnerin Mila Eek getriezt. Mit bunten, sperrigen Kostümen verwandelt sie die Frauen in kleine Gnome und die Männer in Magier. Gewänder und Kopfbedeckungen, die irgendwas zwischen asiatisch und abstrakt sind, jedenfalls so aufdringlich und körperverhüllend, dass vom Tanz nur ein vager Eindruck bleibt. Im besten Moment huscht Solist Orazio Di Bella im Shukeyana-Style als sich überschlagender, kugelnder Kobold über die Bühne, bodennah wie durch Gestrüpp. Im Übrigen schlängeln sich Beine pflanzenhaft in die Höhe, Körper ducken sich abrupt weg, die 21 Tänzer rotten sich zusammen und lösen sich auf in Chaos. Dass dann Martin Schlepfer in Teil 3 des Abends mit protestantischer Strenge fulminant sortiert. Seine 2008 noch in Mainz entstandene Choreografie zur Reformationssymphonie von Felix Mendelssohn Bartholdy hat er schon einmal mit dem Ballett am Rhein einstudiert. Schon damals eine starke Choreografie. Jetzt ist sie schlicht perfekt. Tänzer in schwarzen Bodies, die Beine nackt. Im gleißenden Licht sehen ihre hoch aufgerichteten, geschlossenen Körper manchmal aus wie in den Boden gerammte Schwerter. Jeder Muskel verhärtet, eiskalt. Der Glaube als autoritäre, furchteinflößende Form, der einen Flagellanten am Bühnenrand auf die Knie zwingt, Frauen wie calvinistische Eiferer mit fliegenden Armen aufmarschieren lässt und nur für naive Kinderseelen utopischen Trost verheißt. Ein rebellisches Ballett, das Martin Schlepfers Meisterschaft im Umgang mit der Musik beweist, die Dialektik aus Widerstand und Ergebenheit. Eine aggressiv schöne Reformationssymphonie, in der Tanz und Musik miteinander so inspirierend ringen, wie wohl auch der Schlepfermensch mit Gott.
Tanz in Düsseldorf mit Balanchine und Fragen nach dem Sein und noch mit Ballettdirektor Martin Schlepfer, der in der nächsten Spielzeit nach Wien wechselt. Gestern haben wir schon kurz gemeldet, dass einer der ganz Großen des deutschen Jazz gestorben ist. Wolfgang Dauner nämlich, der war so etwas wie ein Enfant terrible oder ein Hans Dampf in allen Gassen, je nach Sichtweise. Er machte Musik für Kindersendungen wie die mit der Maus, aber auch Free Jazz, machte Rockmusik und zündete auf der Bühne auch mal einen Flügel an. In jedem Fall aber komponierte er, ganz gleich in welchem Genre, so, dass man nicht weghören kann. Ein Nachruf von Odilo Klausnitzer.
Die Improvisation ist mein Metier, das Experiment und der Widerstand.
So lautete das knappe Credo eines Jazzmusikers, der so viel Unterschiedliches gemacht hat wie vielleicht kein anderer in Deutschland. Typisch Dauner ist, dass ich keinen bestimmten Stil spiele, hat Wolfgang Dauner einmal über sich gesagt. Mit dem Free-Jazzer Peter Brötzmann hat er gewütet und den Liedermacher Konstantin Wecker begleitet. Verstörende Happenings hat er inszeniert und gefällige TV-Filme untermalt, psychedelischen Krautrock, Straight-Ahead-Jazz und Musik für Kinder gespielt, in sinfonischen Dimensionen komponiert und frei improvisiert, die Möglichkeiten des Synthesizers erforscht und am Konzertflügel Ravel interpretiert. Alles mit Hingabe, von nichts hat er sich vereinnahmen lassen. Wenn Vielfalt eine Form der Radikalität ist, dann war Wolfgang Dauner der radikalste deutsche Jazzmusiker. Geboren wird Wolfgang Dauner am 30. Dezember 1935 in Stuttgart. Von seiner Großtante, bei der er aufwächst, bekommt er ersten Klavierunterricht. Anfang der 1960er Jahre macht er noch Trio-Musik nach amerikanischem Vorbild, aber beeinflusst von zeitgenössischer Kunst, von Ligeti und der Stuttgarter Underground-Szene wandelt er sich bald zu einem Bürgerschreck, der mit gewagten Happenings selbst hartgesottene Free-Jazz-Kollegen irritiert.
Also in dieser Zeit, in den 60er Jahren, haben wir ja immer ein bisschen provoziert, weil wir wollten eigentlich auch zeigen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, Free Jazz, ja, zum Beispiel, dass es weitergeht.
Anfang der 1970er Jahre hatte Dauner mit seiner Band etc. als einer der ersten den Jazzrock in Deutschland gewagt. Früher als viele andere beschäftigte er sich mit dem Synthesizer. Eines der erfolgreichsten Projekte in seiner Karriere wurde das United Jazz and Rock Ensemble, eine zehnköpfige All-Star-Gruppe, zu der auch Dauners langjähriger musikalischer Weggefährte Albert Mangelsdorf gehörte. Es bestand gut 25 Jahre lang. 2012 rief Dauner eine Nachfolgeband ins Leben, in der sein Sohn Florian Schlagzeug spielte, in späten Jahren ein wichtiger Duopartner. Als Komponist hatte es Wolfgang Dauner wie wenige geschafft, komplexe Strukturen mit Ohrwurm-Melodien zu verbinden. Experiment und Eingängigkeit, beide gehörten fest ins musikalische Weltbild Dauners. Und so wird er in Erinnerung bleiben, als Radikaler, den das Publikum geliebt hat.
Wolfgang Dauner, der Jazzmusiker, ist gestern in Stuttgart gestorben, im Alter von 84 Jahren. Katja Lückert ist ins Studio gekommen mit den Kulturnachrichten.
Genau, der Goslarer Kaiserring gilt als einer der weltweit bedeutendsten Preise für moderne Kunst. In diesem Jahr bekommt ihn der Konzeptkünstler Hans Hake, der besonders mit seiner für das Reichstagsgebäude in Berlin konzipierten Installation mit dem Titel Der Bevölkerung aus dem Jahr 2000 im Gedächtnis bleibt. Die Bundestagsabgeordneten sollten damals Heimaterde aus ihrem Wahlkreis herbeibringen. Hake ist heute 83 Jahre alt.
Ich habe das Gefühl, wenn jemand, in diesem Falle ich selber, als Provokateur ausgewiesen wird, dass dann der Blick von der Sache, die ich versuche zur Sprache zu bringen, auf mich abgelenkt wird und es nicht mehr um die Sache geht.
Der Konzeptkünstler Hans Hake legte in seinem Werk die Mechanismen von Machtstrukturen und Abhängigkeitsverhältnissen in der Gesellschaft und somit auch in der Kunst offen, erklärte die Preisjury, deren Mitglied Susanne Pfeffer, Direktorin des Museums für moderne Kunst in Frankfurt am Main, ist.
Wenn man Strukturen sichtbar macht, die vermeintlich nicht so sichtbar sein sollen, gibt es, glaube ich, immer Proteste, beziehungsweise trifft man da, glaube ich, immer auch natürlich die Gesellschaft, die da ganz unterschiedlich drauf reagiert, oder auch die Museen, die dann entscheiden, bestimmte Arbeiten erstmal nicht zu zeigen, weil sie finden, da wird was offengelegt, was ihnen vielleicht gar nicht so recht ist. Und das ist ein wichtiger Bestandteil, dass er sich mit Phänomenen beschäftigt oder die gesellschaftlichen Systemen und natürlich immer da reingreift, wo vielleicht gerade eine aktuelle Debatte auch wichtig ist.
Soweit Susanne Pfeffer, Direktorin des Museums für moderne Kunst in Frankfurt und Jurymitglied beim Goslarer Kaiserring. 1993 erhielt Hake für seinen Beitrag im Deutschen Pavillon der Biennale in Venedig den Goldenen Löwen. Um diese Jahreszeit machen nicht nur Geschäfte Inventur, sondern auch Museen und Bibliotheken, so zum Beispiel die reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek Wittenberg. Die Inventur brachte offenbar einen Sensationsfund ans Licht, der demnächst auch ausgestellt werden soll. Da deutschsprachige Texte aus dieser Zeit außerordentlich selten sind, zwei mittelalterliche Handschriftenfragmente, bei denen es sich um den ältesten deutschsprachigen Belegtext des Nikodemus-Evangeliums sowie um ein Fragment des St. Trudberter Hohenlieds handelt, des frühesten Kommentars dieses alttestamentlichen Buches in frühmittelhochdeutscher Sprache. Und der tschechisch-amerikanische Filmregisseur Ivan Passer ist tot. Er arbeitete zu Beginn seiner Karriere eng mit Miloš Forman zusammen, den er seit Schulzeiten kannte. Er wirkte am Drehbuch für Formans erste Filme wie Wettbewerb aus dem Jahr 1964 und Der Feuerwehrball aus dem Jahr 1967 mit, welche die experimentelle tschechoslowakische Neue Welle mitbegründeten. Wie Forman emigrierte, Passer nach dem Einmarsch der Sowjetunion in die Tschechoslowakei 1968 nach Amerika. Hier begann seine eigene und sehr erfolgreiche Karriere. Mit einigen Filmen wurde er auch in Deutschland bekannt. Ivan Passer starb im Alter von 86 Jahren in Nevada.
Katja Lückert, vielen Dank. Die Informationen am Abend, die schauen nach den Nachrichten noch einmal in den Iran und auf die Reaktion darauf, dass das Land eingeräumt hat, die ukrainische Verkehrsmaschine versehentlich abgeschossen zu haben. Bei Kultur heute im Studio war Jörg Biesler und der Dank fürs Zuhören.